Ja, Jesus war unterwegs nach Jerusalem und war in Jerusalem angekommen. Und wir gehen auch mit großen Schritten Richtung Ostern zu. Doch mein Wunsch ist es, dass es nicht einfach ein weiteres Mal Ostern ist, das wir erleben, Gemeinschaft haben, sondern dass wir wirklich Ostern erleben, das, was Ostern auch ausmacht. Also lest doch einmal gerade im Markus Evangelium die Kapitel von Markus 11 weg hindurch, so Richtung Ostersonntag. Das ist sehr interessant. Wir möchten uns in diesem Gottesdienst, auch am Karfreitag und am Sonntag, auch in dieser Region aufhalten und eigentlich mit Jesus mitgehen Richtung Ostersonntag. Weil das, was Jesus Christus vor 2000 Jahren für uns gemacht hat, das hat die Welt auf den Kopf gestellt. Das hat dort einfach, das war so weltverändernd und hat Auswirkungen bis in dein und mein Leben heute. In der Textlesung sind wir mit hineingenommen worden in das 11. Kapitel vom Markus-Evangelium. Und vielleicht ist es dir aufgefallen, dass in diesen Versen wie zwei Welten aufeinanderprallen. Da ist zum einen Jesus, der sich als König sieht oder der auch als König verehrt wird, der als großer Lehrer gefeiert wird. Auf der anderen Seite gibt es eine Opposition, die ganz und gar nicht mit dem übereinstimmt oder mit dem mitgeht, was Jesus lehrt und was so diese Bewegung um Jesus vollbracht hat oder mit sich gebracht hat. Wenn wir nun von diesen ganz konkreten Berichten, die wir miteinander gelesen haben, rauszoomen, so bekommen wir einen größeren Überblick. Wir zoomen jetzt mal da ein bisschen raus und sehen, was sich da so alles abgespielt hat. Wenn wir da mal die Erdkugel anschauen, Gott hat die ganze Erde geschaffen, das Universum, und er hat es gut geschaffen. Er hat alles geschaffen, was drauf und drin ist, auch dich. Und er hat alles angeschaut, wenn er es fertig erschaffen hat, und hat gesagt, es ist sehr gut. Und es war perfekt. Und es war durchdrungen von der Heiligkeit Gottes. Jetzt ist die Frage, was ist die Heiligkeit Gottes? Ich probiere es mal so zu sagen. Gott in seiner Art und Weise ist vollkommen, ist sündlos, fehlerlos, einzigartig. Und das durchzieht sein ganzes Wesen und zeigt sich in all seinem Handeln. Also wir haben hier die Heiligkeit Gottes auf der einen Seite. Wir können uns das so begrenzt, sehr begrenzt vorstellen. Du stehst vor einer geschlossenen Tür und du weißt, wenn diese Tür aufgeht, dann begegnet dir eine Person, mehr weißt du nicht. Dann geht die Tür auf und vor dir steht dein größtes Vorbild und deine Beine werden schwach, sie halten dich kaum mehr, das Herz rast und du bringst kein Wort hervor. Du denkst so, oh, ich begegne dem. Da fühlst du dich vielleicht schwach, dreckig, irgendwo nicht ganz da. Und genau so und um ein unbeschreiblich Vielfacheres ist es, wenn wir Gott in seiner Heiligkeit begegnen. Sie zeigt eine extreme Ungleichheit auf zwischen Gott, der alles erschaffen hat, und mir, der ich alles von Gott habe und ihm eigentlich allen Dank schulde. Das ist eine ganz, ganz kleine einen kleinen Einblick, was die Heiligkeit Gottes eigentlich sein könnte oder wie wir das uns vorstellen könnten. Also es übermannt uns, wenn wir diesem Gott in seiner Heiligkeit begegnen. Und in der Bibel lesen wir häufig eigentlich auch von Begegnungen von Menschen mit dieser Heiligkeit Gottes. Da ist zum Beispiel Jesaja. Jesaja, er sah in einer Vision Gott und Engel beteten ihn an und sprachen: Heilig, heilig ist der Herr, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und Jesajas Antwort, als er das sah, war: Ich muss abrechnen mit meinem Leben, es ist aus für mich. Ich habe Gott gesehen mit seiner Heiligkeit, mit seiner Herrlichkeit. Ich kann nicht bestehen vor diesem Gott. Er sagt, ja, jetzt ist es um mich geschehen, ich habe Gott gesehen, ich kann vor ihm nicht bestehen, jetzt muss ich sterben. Und dann kommt ein Engel zu ihm heran, berührt ihn und spricht, dass seine ganze Schuld ihm vergeben ist. Die Heiligkeit Gottes und wir Menschen, das passt nicht ohne weiteres zusammen. Gott in seiner Heiligkeit, Vollkommenheit, Sündlosigkeit und Einzigartigkeit ist eigentlich unnahbar. Wir können nicht vor ihm bestehen. Überall, wo Gottes Gegenwart ist, ist ein heiliger Ort. Das sehen wir bei Mose. Er begegnet Gott im Dornbusch und Gott sagt, hey, zieh deine Schuhe aus, es ist ein heiliger Ort. Vor Gott kann nichts bestehen, was nicht auch heilig ist. Und das ist eine Wirklichkeit, mit der wir es zu tun haben. Die andere Wirklichkeit ist, dass wir unheilige Menschen sind. Wenn wir Menschen in dieser Heiligkeit Gottes bestehen möchten, ihm begegnen möchten, so müssen wir vollkommen, sündlos, absolut heilig sein. Und dies haben wir bereits gesehen, dass klappt nicht. Und in der Bibel steht, 1. Samuel 2, Vers 2, niemand ist heilig wie der Herr, ja, es ist keiner außer dir. Und wenn du in dein Leben oder wenn ich in mein Leben hineinschaue, merke ich oder merken wir wahrscheinlich sehr schnell, dass da noch einige dunkle Flecken sind, dass da selbstgerechtes Handeln ist, dass wir uns sehr schnell, sehr oft als unseren eigenen Gott verehren. Einfach das machen, was uns gerade ein gutes Gefühl gibt. Und genau das nennt die Bibel Sünde. Das trennt uns von Gott, diese Sünde. Und genau das macht uns unheilig. Und wegen dem ist Gott für uns unnahbar. Und das ist ein Riesenproblem, das seit der Erschaffung der Welt Wirklichkeit ist. Der heilige Gott und wir unheiligen Menschen. Und diesem Problem ist sich auch Gott bewusst. Aber er beschließt sich trotzdem, bei uns Menschen zu wohnen und sich selbst nahbar zu machen, dass wir Menschen mit ihm Gemeinschaft haben können. Und das sehen wir im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wo Gott beim Auszug der Israeliten in einer Wolken- und Feuersäule vorangeht. Er ist bei den Israeliten. Später sagt er, hey, baut mir ein Heiligtum. Genau so und so und so muss es aussehen. Dort will ich wohnen. Dort sollt ihr mir begegnen. Später kommt der Tempel, den Salomo baute, damit das Volk Israel, Gottes Volk, dort beim Tempel an Gott begegnen kann. Und als Salomo den Tempel fertig gebaut hat, lesen wir Folgendes. Ich lese aus 1. Könige 8, Vers 27 und bis 29 vor. Salomo betet dort, aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu, dein, und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du das Gebet erhörst, das dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. Auch hier kommt wieder die Ungleichheit hervor. Gott und wir Menschen. Es treffen zwei Welten aufeinander. Gott in seiner Heiligkeit, der sich aber nahbar machen will, und der Mensch, der unzulänglich ist und sich diese Begegnung aber mit Gott wünscht. Und trotzdem gipfelt es in der Aussage, ihr sollt heilig sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das führt uns zum Schnittpunkt dieser zwei Wirklichkeiten. Lasst uns gemeinsam so von der Weltansicht wieder hineinzoomen ins Kapitel Markus 11, wo der Tempel eine sehr zentrale Rolle spielt. Es ist nicht der Tempel, den wir vorher in der Textlesung von Markus gelesen haben, nicht der Tempel von Salomo, der Salomo gebaut hat, sondern der insgesamt dritte Tempel, der Herodes der Große auch gebaut hat. Aber die Bedeutung des Tempels war gleich und geprägt vom Alten Testament. Der heilige und vollkommene Gott, der alles geschaffen hat, begegnet im Tempel uns Menschen. Die Menschen sollen zu diesem Tempel gehen, um Gott zu suchen, um ihn anzubeten, um ihn um seine Hilfe zu bitten. Die Schnittstelle der zwei Wirklichkeiten, Gott und uns Menschen, bildet der Tempel als Begegnungsgott mit diesem als Begegnungsort mit diesem heiligen Gott. Weil Gott ja aber heilig ist, muss alles, was vor ihm kommt, mit ihm Gemeinschaft haben will, auch heilig sein. Und deshalb gibt es auch im Alten Testament für die Israeliten haufenweise Regeln und Vorschriften nach Opfer und wo was stehen soll, damit unheilige Menschen diesem heiligen Gott begegnen können im Tempel. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Hier vorne seht ihr es in der größeren Ansicht. Auf eurem Handout habt ihr so den Tempel, wie er circa zur Zeit Jesu ausgesehen hat. Und da hat es verschiedene Abstufungen. Das ist Jerusalem, das alte Jerusalem. Und dann gibt es den Tempelberg, den Vorhof, der große Platz, auf dem auch alle Völker, alle Nationen drauf sein konnten. Dann gab es einen weiteren Vorhof, wo die nur für die Juden war und dann noch für die Priester. Und ganz, ganz in der Mitte auf eurem Handout das Allerheiligste, was Gold oben umrahmt ist. Dort durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Oder? Das war die wirkliche Eins-zu-eins Begegnung mit diesem heiligen Gott. Also es war so aufgebaut, dass man Gott begegnen konnte, hin zu diesem Allerheiligsten. Und der Tempel diente dazu, dass Menschen Gott begegnen konnten. Was wir aber jetzt in Markus 11 entdecken, ist, dass das Bethaus, der Tempel, zu einer Räuberhöhle wurde. Und da möchte ich mit euch auf dem Handout hinten noch einmal lesen, Markus 11. Ab Vers 15. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben, oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein für alle Völker? Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Jesus nimmt sich hier das Recht raus, ein Statement zu setzen, weil er selbst Gott ist. Er ist der Sohn Gottes. Er ist auf die Erde gekommen, um diese zwei Wirklichkeiten, der heilige Gott und wir unheiligen Menschen, miteinander zu verbinden, endgültig miteinander zu verbinden. Und wenn wir nach Karfreitag und Ostern vorausschauen, dann sehen wir, dass Jesus als endgültiges und einmaliges Opfer für unsere Schuld hingegeben wurde, gekreuzigt wurde, gestorben ist am Kreuz und alle Schuld von uns Menschen auf sich geladen hat. Und dass er eingesetzt wurde als hohen Priester, um die Verbindung in Ewigkeit zwischen Mensch und Gott herzustellen. Er tritt in diese Schnittstelle hinein, um den Menschen Zugang zu Gott zu geben. Und jetzt kommt Jesus in die Stadt, in die große Stadt Jerusalem, in die Stadt Davids, und zu diesem unglaublich schönen Tempel. Er weiß, dass er nur wenige Tage später am Kreuz für alle Menschen sterben würde, um ihnen ihre Sünden zu vergeben und ihnen diese Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen. Und dann kommt er zu diesem Tempel, an einen Ort, der ausgewählt wurde, um Gott zu begegnen und ein Bethaus sein sollte. Und was sah er dort und hörte er dort? Überall Lärm, überall Handel, überall Gedränge. Einige Leute missbrauchten den Tempelplatz als Abkürzung, um von A nach B zu kommen und trugen irgendwelche Gegenstände durch dieses Bethaus. Es wurde gemärtet, es wurden Leute abgezockt, die einfach ein Opfertier kaufen mussten und dann halt ein teures Opfertier kaufen mussten. Dachte wohl Jesus dann, okay, und für diese Menschen muss ich jetzt sterben. Wirklich? Diese Menschen sollen Zugang zu diesem einen heiligen Gott bekommen? Ich hätte es wohl gedacht, aber Jesus war getrieben von seiner unendlich großen Liebe und der unbegreiflichen Gnade gegenüber uns Menschen. Und er zitiert Jesaja, ich lese einen ganzen Vers, Jesus zitiert einfach einen Teil von Jesaja. Im Jesaja im Alten Testament steht, Gott spricht auch die Fremden, die mich anbeten wollen, bringe ich auf meinen heiligen Berg. Wenn sie in mein Gebetshaus kommen, erfülle ich sie mit Freude. Mir gefallen ihre Brand- und Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar darbringen. Denn mein Tempel wird als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. Seit Anfang an hat Gott dich und mich im Blick, egal welche Nationalität, welchen Hintergrund das du hast. Und so sollte seine Geschichte im Alten Testament mit dem Volk Israel ein Ziel erfüllen, die ganze Welt zu segnen. Durch das Volk Israel sollen alle Völker gesegnet werden. Was aber Jesus auf dem Tempelplatz antrifft, genauer gesagt auf dem Platz, wo sich die Völker versammeln sollten, um diesen einen heiligen Gott zu suchen und zu ihm zu beten. Was er dort antraf, war, dass die Juden diesen heiligen Ort missbraucht haben für eigensüchtige Wünsche und ihre eigenen Ziele. Da verpassten die Juden es, ihren Auftrag wahrzunehmen, ein Licht zu sein für alle anderen Menschen von nah und fern. Es sollte ein Ort des Gebets sein für alle Völker und es war ein Rummelplatz. Jeder hatte sich selbst im Zentrum und Gott war irgendwo ganz weit weg. Als ich früher im Kids-Treff mitgearbeitet habe in einer anderen Gemeinde, gingen wir als Leiter, wenn ein Kind Geburtstag hatte, dann gingen wir zu diesen Kindern nach Hause. Und es war eine super Gelegenheit, das Kind, die Eltern, die Familie, das Zuhause kennenzulernen. Ich habe das sehr geschätzt. Und meistens habe ich dann auch gefragt, ja okay, wo ist dein Zimmer oder zeigst du mir die Wohnung? Und es ist so interessant. Manchmal sagt man, ah ja, man muss noch aufräumen und so. Aber es ist so interessant, wenn du zu jemandem nach Hause gehst oder in sein Zimmer hineinschaust, du kannst sehr vieles über diese Person sagen. Auch über Kinder, was sie gerne haben, mit was, dass sie sich beschäftigen. Ist so interessant. Also das Zimmer, das Zuhause sagt vieles über die Person selbst aus. Was Jesus jetzt auf dem Tempelvorhof angetroffen hat, das hat er auch in den Herzen dieser Menschen angetroffen. Dass Gott nicht auf dem Platz Nummer 1 ist. Dass es vielfach um Egoismus geht. Ich denke, das trifft er auch in unseren Herzen an. Trifft er auch in unserer Gemeinde an. Ich habe dir drei Punkte mitgebracht. Du kannst sie dir mal zu Gemüte führen, mal durchlesen. Du kannst es auf dich persönlich oder die Gemeinde beziehen. Ermöglichen wir Menschen in unserem Umfeld den heiligen Gott zu suchen, ihm zu begegnen und im Glauben an ihn zu wachsen. Dreht es sich bei uns hauptsächlich um uns selbst? Oder wenn dich eine andere Person von außen anschaut, was sagt dein Alltag, dein Handeln und die Begegnung, die diese Person mit dir hat? Oder die diese Person mit uns als Gemeinde hat. Was sagt das über unsere Herzenshaltung aus? Halten wir uns nochmal das Bild mit diesen zwei Wirklichkeiten vor Augen. Wir sind nicht perfekt. Wir sind durchdrungen von Sünde, die uns von Gott trennt. Und trotzdem gibt es diese Schnittstelle. Diese Schnittstelle in der Mitte, dort ist der Ort, an dem mein Platz ist oder soll sein. Dort leben wir nach unserer Bestimmung, weil wir genau für dieses diese Begegnung, für diese Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden sind. In dieser Schnittstelle begegnen wir dem heiligen Gott und können ganz persönlich Beziehung mit ihm leben. In diese Beziehung mit Gott sollen wir Menschen einladen. Von dort aus, von dieser Schnittstelle aus, sollen wir ein Segen sein für die ganze Erde. In diese Schnittstelle werden wir immer wieder Tag für Tag von Jesus Christus eingeladen, weil er ein für alle Mal unsere Schuld auf sich genommen hat und uns zu Heiligen macht. weil er uns unsere Schuld, unsere Sünden vergibt und uns Zugang gibt zu diesem heiligen Gott. Wir sollen heilig sein, weil Gott heilig ist. In Hebräer 10 Hebräer 10 steht, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Jeder andere Priester steht Tag für Tag am Altar, um seinen Dienst zu verrichten und bringt unzählige Male die gleichen Opfer dar, die doch niemals imstande sind, Sünden zu vergeben, wegzunehmen. Christus dagegen hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, für immer auf den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite gesetzt und wartet seither darauf, dass seine Feinde zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Denn mit diesem einen Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Er nimmt uns als Sünder an, will aber uns von unserer Sünde trennen. Er reinigt uns kompromisslos. Der Tempel von damals, was wir in Markus 11 gelesen haben, der steht heute nicht mehr. Der wurde rund 65, 70 nach Christus wurde der zerstört. Was aber Jesus damals gesagt hatte, war prophetisch und gilt heute noch. Mit dem, was er getan und gesagt hat auf dem Tempelberg, sagt er: Ich bin der Herr über diesen Tempel. Ich bin der prophezeite Messias. Ich bin der, der Rettung für die Welt bringt, der die Gemeinschaft mit Gott wieder ermöglicht. Ich zeige euch Gottes Plan für und mit euch Menschen. Er zeigt uns unseren Auftrag oder führt uns unseren Auftrag wieder neu vor die Augen und bringt uns zurück zu Gott. Und es fängt eine neue Zeit an. Und das sehen wir im Neuen Testament, dass diese neue Zeit angebrochen ist. In 2. Korinther und 1. Korinther steht, könnt ihr es gerne da zu Hause noch nachlesen, ich lese es euch vor. Dort steht: Was haben Götzenbilder im Tempel Gottes zu suchen? Und dieser Tempel des lebendigen Gottes sind wir. Denn Gott hat gesagt: Ich will in ihrer Mitte wohnen und bei ihnen sein und ausgehen. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Der Glaube an Gott schreit nach kompromissloser Nachfolge. Dietrich Bonhoeffer schrieb mal: Gott schenke uns in allem Ernst der Nachfolge die Freude, in allem Nein zur Sünde das Ja zum Sünder, in aller Abwehr der Feinde das überwindende und gewinnende Wort des Evangeliums. Sein kleines Buch Nachfolge. Müsst ihr mal lesen. Das ist super. Und das fordert heraus. Und wir können es nicht aus uns selbst. Wir brauchen Gottes Hilfe dabei. Unser Beitrag ist es aber, dass wir alles aus unserem Leben ausmisten, was uns trennt von Gott. Was vor diesem heiligen Gott nicht bestehen kann. Alles, was wahren Glauben und aufrichtiges Gebet hindert, sollen wir kompromisslos bei Jesus Christus ablegen. Er hat dafür bezahlt. Er ist dafür gestorben. Wir können es bei ihm ablegen. Kompromisslose Nachfolge heißt auch, dass wir zuallererst uns nach dem Reich Gottes ausstrecken, nach seinem Willen fragen, und dann wird alles Weitere wird er uns geben. Kompromisslose Nachfolge ist auch, wenn wir unseren Mitmenschen so begegnen, dass sie eingeladen werden, ebenfalls Gott zu begegnen. Und bei Jesus um Vergebung von ihren Sünden bitten. Kompromisslose Nachfolge als Gemeinde heißt, Jesus Christus im Zentrum zu haben. Ein Bethaus zu sein für suchende Menschen und ihnen zu ermöglichen, diesem Gott zu begegnen. Sind wir einladend und sind wir ein Segen für unsere Mitmenschen? Kompromisslose Nachfolge, es fordert heraus, mich persönlich auch, diese Punkte. Doch die kompromisslose Nachfolge steht auf dem Fundament, dass Jesus Christus kompromisslos alles für uns, für dich und für mich gegeben hat. Und auf dieser Grundlage steht auch, dass Jesus Christus uns heilig macht, damit wir dem heiligen Gott begegnen können. Wir treten in unsere wahre Bestimmung ein, für das, was wir geschaffen sind. Und aus dem heraus können wir sagen, ich will geheiligt leben. Mich von dir immer wieder ansprechen lassen, Sachen ausräumen, die nicht in mein Leben gehören. Denn du, Gott, bist heilig. Ich will mich brauchen lassen, um in dieser Welt zu scheinen und dich, Gott, groß zu machen. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist so mit einer Kraft auf den Tempelberg gegangen. Mit dem Wissen, dass du genau für diese Menschen und für viele mehr, auch für jeden Einzelnen da innen, dein Leben gibst. Du kennst uns durch und durch. Und trotzdem sagst du, hey, ich gebe alles für dich, ich liebe dich, komm zu mir. Ich habe eine kompromisslose Liebe zu dir. Lass du dich auch reinigen von mir. Und Jesus, es ist herausfordernd. Und wir sind auf dem Weg und nicht perfekt. Aber es ist so eine schöne Einladung, dürfen wir in diesen Schnittpunkt einzukommen. Ja, wir sind der Tempel. Du wohnst in uns, wenn wir dich, Jesus, in unser Leben einlassen. Es ist so eine Ehre, das dürfen zu sein. Das dürfen zu haben, das dürfen zu wissen. Ich will dich gross machen, Jesus. Du bist Herrscher, du bist König, du bist Gott. Und will dir alle Ehre geben. Und vielleicht ist gerade etwas, was wir jetzt gerade Jesus abgeben wollen. Und darfst du das gerne machen im stillen Gebet. Ich sage, hey, ja, da ist der Punkt, wo ich dran bin. Und Jesus, du siehst uns als Mensch, als Erschaffene von dir. Danke dürfen wir immer wieder zu dir kommen und uns ganz persönlich ansprechen lassen. Reinigen lassen von dir und wieder neu auszurichten. Danke, lass du in dem allem uns nicht allein. und stehst uns zur Seite. Du bist der Heilige, Allmächtige, grosse Gott. Du bist würdig und dir ist alle Ehre. Amen.